She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hello, hello. Es ist Samstag und wir nehmen Podcast auf. Ganz komisch für mich, weil normalerweise ist immer unter der Woche und eigentlich 11. Januar, Samstag, da sollte ich eigentlich auch einen Weltcup haben, aber unser Kalender dieses Jahr gibt's ja leider nicht her. Aber ich hatte immerhin das Glück, dass ich das Wetter nutzen konnte und gerade vorhin schön beim Langlaufen war. Und ja, ich glaube, Langlaufen wird auch das Thema der Folge. Hallo zu einer neuen Folge She Happens. Aus Garmisch zugeschaltet, Corinna Horn.
Hallo.
Und ich schätze mal aus Fischenberg, Pia und Janosch, also Pia Fink und Janosch Brugger. Hallo zusammen.
Hi.
Hey, hi.
Ja, wie geht's euch? Ihr habt ja die Tour de Ski hinter euch. Da fällt man ja wahrscheinlich dann irgendwann mal doch in ein Energieloch rein, oder? Oder habt ihr das so gut überstanden?
Nee, also dieses Jahr haben wir es beide schon deutlich mehr gespürt. Gerade hatten dieses Jahr zum ersten Mal ja eigentlich ausschließlich 15 und 20 Kilometer Distanzrennen. Und ja, haben wir beide gemerkt, dass dann zum Ende hin die Kräfte ganz schön wenig waren. Und danach dann waren wir dann wirklich 2 Tage lang voll paniert und hatten eigentlich sehr wenig Energie.
Ja, ja. Das Ding war auch eigentlich so bei mir, dass man brutal Hunger hat, aber irgendwie man hatte ja auf nichts Lust. Und auch nicht wirklich jetzt irgendwie Hunger auf Pascht oder so, weil das hat man dann 10 Tage nonstop. Und von dem her, ja, jetzt meine ich, gestern war so der erste Tag, wo das Training eigentlich wieder einigermaßen locker ging. Von dem her hat es dieses Jahr relativ lange Nachwehen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, italienisches Essen habt ihr ja eigentlich genug gehabt. Also so schlecht kann es euch nicht gegangen sein an der Seite her.
Also an der Pasta hat es eigentlich nie geschadet und am Tiramisu, aber irgendwann so am... Ja, die Tour hat dann doch 10 Tage gedauert. War es am 10. Tag dann irgendwie auch abdroschen, Tomatensauce und Tiramisu.
Aber woran liegt es, dass ihr dieses Jahr fertiger wart als die letzten Jahre?
Ich glaube schon, dass es an den längeren Rennen lag. Gerade wir hatten nur 2 Sprints und dann 2 15-Kilometer-Rennen und 2 20-Kilometer-Rennen und dann noch der Final Climb. Und ja, ich finde irgendwie nach einem längeren Wettkampf ist man schon viel kaputter, wie wenn es nur ein 10-Kilometer Einzelrenner ist.
So, gerade die 20 Kilometer sind irgendwie der Frühstück danach einfach viel, viel leerer, wie wenn es, weil das ist dann meistens doch um plus minus eine Stunde rum. Und jetzt gerade, wenn so ein Renner ist wie ein Toblach, wo du wirklich auf einer flachen Touri-Loipe 20 Kilometer entlang knallst, da bin ich einfach eine Stunde lang völlig am Limit und das, ja, in der Tour, wo am nächsten Tag eigentlich wieder parat sein muss, haut das schon ganz, ganz ordentlich rein.
Das hat man auch im Fernsehen so richtig gesehen, im Toblach, wie alle am Fluss so kaputt waren und also es war echt extrem bei so einem, das gibt's ja nicht oft, dass dann wirklich so die letzten 1,5 Kilometer, dass man es allen ansieht, okay, jetzt war es doch härter wie erwartet.
Ja, das war wirklich irre, weil wir sind ja eigentlich ausschließlich auf der Touristenloipe gelaufen, die dann doch, eigentlich wenn man sagt, komplett flach dahin geht oder beziehungsweise halt die Hälfte leicht steigend hoch, bis an den 13 im Blick und dann wieder leicht fallend runter. Da wusste auch keiner so richtig, wie laufe ich das jetzt, was passiert da. Und das war aber krass, weil jetzt gerade bei mir war es so, ich habe eigentlich auf der so ein Maximalpuls in der Tests von, keine Ahnung, 188 und im Schnitt hat die da wirklich 180 glatt im Rennen. Also du bist da eigentlich permanent.
Du hattest halt keine Abfahrt.
Ja, du hattest keine Pause. Du warst eigentlich permanent am Anschlag unterwegs. Und das auf einer Touri-Loipe, das war schon. War ziemlich lustig eigentlich.
Wahrscheinlich, weil es eine Touri-Loipe war, weil wenn man da jetzt einen Massenstart gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich hinten drin sich einfach hinhocken können in der Abfahrt und oder im Windschatten hinterher. Ja, bummeln. Aber wenn man
merkt, sobald sich größere Gruppen bildet hat, es ist ja eigentlich eh immer irgendwie ein Wunder, dass es beim Einzelstart dann doch 5er-Gruppen oder sowas gibt. Und gerade, also wenn man da hinterhergelaufen ist, konnte man wirklich voll eine Kräfte sparen und Zeit gut machen, vor allem bergab.
Ja, das hast du gesehen, weil der Albert, also ich habe den Albert Kuchler aufgelaufen. Und ab da haben wir uns eigentlich wie beim Radfahren immer abgewechselt. Und das hat, also es war Gold wert an dem Tag, weil alleine hätte keine Chance gehabt. Es sei denn, du bist ein Harald Amundsen, der es komplett allein läuft und dann trotzdem gewinnt. Aber bei uns war es im Endeffekt, wir sind wirklich gerade bergab. Dann bin ich voll Sprint gelaufen, dann wieder kurz raus aus dem Windschatten oder aus dem Wind quasi, der Albert wieder rein. Und so sind wir eigentlich, wir hätten zu keiner Zeit, also es war wirklich Motorik-Sprint von A bis Z, ich hätte zu keiner Zeit irgendwie schneller laufen können. Und wenn du das allein machst, ich glaube, dann schläfst du halt irgendwann ein. Und das hast du dann auch gesehen bei den Mädels, die Gruppe mit, ich glaube mit Slint und so, das war ein Fünfer-Team, die war einfach ultra schnell bergab. Also da war richtig, richtig Dampf drin. Oder die Gruppe mit Moaila, die eigentlich eh ganz gut gerade auf so flachen Strecken ist, da war einfach irre Dampf drin. Die haben dann zum Schluss brutal Zeit gut gemacht. War schon interessant, auch vor dem Fernseher, finde ich.
Das ist halt auch mal was ganz anderes, weil normalerweise sind halt Langlaufrennen so, dass man eine Strecke hat mit vielen Höhenmetern und Abfahrten, da kommen wir sicher noch dazu. Und da kann man dann, hat man immer wie so Intervalle in einem Rennen. Man läuft hoch und dann kann man wieder kurz durchatmen und muss das auch machen und dann läuft man wieder hoch oder man teilt sich sein Rennen halt ein und da ist dann, ja, da hat man dann eine Pace eigentlich und die muss man dann das komplette Rennen durchrennen, wenn das so flach ist.
Wie blickt ihr denn dieses Jahr generell auf diese Tour? Es ist ja so, dass die FIS sich dazu entschieden hat, die Tour nicht wie in den vergangenen Jahren an drei oder vor ein paar Jahren sogar noch an vier Standorten durchzuführen, sondern man hat sich wirklich auf zwei Stationen konzentriert, Toblach und Val di Fiemme. Man ist in Italien geblieben, um den Reisestress zu reduzieren. Aber was ja doch sehr verblüffend für mich war, wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut, wie viele letztendlich den Final Climb hochgelaufen sind. Das ist ja so, bei den Männern haben 58 von 100 Läufern, die die Tour gestartet haben, beendet. Und bei den Frauen waren es sogar nur 31 von 67, also weniger als die Hälfte.
Ich finde, einerseits ist eine gute Überlegung, dass man den Reisestress minimiert. Gerade so, vor allem als wir die vier Stationen hatten, fand ich schon krass, du kommst halt vom Wettkampf, musst sofort was essen, Tasche packen und weiter geht's im Auto. Und gerade vor ein paar Jahren hat man ja wirklich lange Fahrstrecken und sind wir ja eigentlich auch ein bisschen zickzack fahren. Das fand ich, war auch schon nicht so gut organisiert. Von daher fand ich, war das jetzt dieses Jahr schon gut, aber jetzt so mit so zwei Wettkampforte, finde ich, verliert die Tour schon auch ein bisschen so seinen Reiz.
Ja, also das ist keine richtige Tour mehr, weil die Tour war halt Station, 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 Station und so bist du halt eigentlich an zwei Weltcuporten und ist eigentlich zwei, sagen wir mal, ein verlängertes Wettkampfwochenende und ein normales, wo so ein bisschen der Reiz von der Tour verliert. Man nennt es halt noch Tour, aber im Endeffekt sind es eigentlich zwei Stationen, die ja wie ein normales Rennwochenende sind.
Es ist die Frage, ob Tour dann noch der richtige Name dafür ist.
Ja, voll.
Ich bin mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, weil nächstes Jahr mit Olympia in Val di Fiemme waren sie sich ja auch noch nicht sicher, wie sie das dann regeln, ob davor dann auch wirklich nochmal drei normale Wettkämpfe dort stattfinden oder ich glaube, jetzt ist geplant vielleicht nur zwei. Aber ja, ich glaube, da müssen sie sich nur was Neues überlegen.
Aber der Ort bleibt schon gleich. Es gibt auch wieder einen Final Climb, Alp Jamis.
Ich glaube schon, ja.
Stand jetzt geht es eigentlich auch gleich mit Toblach und Val di Fiemme. Was man so raushört, wir wissen nur noch nicht genau, wie es dann ist, wie es aufteilt ist, ob in Toblach dann quasi fünf Rennen sind und in Val di Fiemme nur noch zwei oder wie, das steht noch nicht an. Und da ist ja FIS relativ, ja, ein relativ, keine Ahnung.
Ein willkürlicher Verein,
der dann, das kann auch noch kurz vor Schluss geändert werden, also von dem her. Stand jetzt bald mal so.
Weil in der Theorie kann man es ja eigentlich an jedem Ort machen. So eine Skipiste findet man ja in sehr vielen Orten und Regionen.
Oder selbst wenn man bei Val di Fiemme bleibt, kann man ja davor oder halt danach oder kann sich ja nur irgendeinen anderen Weltcup-Ort suchen, der halt mehr oder weniger auf der Strecke liegt. Und bin mal gespannt, wie sie sich entscheiden. Ja. Aber ich glaube, gerade weil wir es vorher davon hatten, dass so viele Leute ausgeschieden sind. Dieses Jahr hatte ich schon das Gefühl, dass extrem viele einfach krank worden sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob es an den doch an der anderen Belastung lag, gerade mit den längeren Rennen oder ja, halt einfach so.
Aber es war schon gerade für Leute, die sprintambitioniert sind oder kürzere Strecken, wo es einfach wo es mehr liegt, war es einfach eine extrem selektive Tour. Auch weil sie jetzt ein Sprinterleibchen und eine Bergwertung eingeführt haben. Gerade für die Sprinter dann zum Schluss, also nach so einer Tour, die jetzt relativ, also die Sprinter sind bei uns öfters mal schwerere Athleten, die dann die Alpe Chamis hoch. Ich glaube, die haben da 2 Wochen danach so ein bisschen Nachwehen. Also ist schon die Überlegung, ob das zielführend ist, weil die FIS will ja immer spektakuläre Bilder mit maximal aktivem Langlauf, weil Langlauf ist einfach eine Laufsportart, da passiert nicht viel, außer dass man läuft. Dass dann zum Schluss gerade bei den Mädels, kann man vom Glück reden, dass über 30 Leute hoch sind, weil dass man dann noch durch einen Zufall 2 Leute krank werden, dann hast du nur noch unter 30 Leute, die hinauflaufen. Das ist irgendwie nicht so, finde ich, auf Dauer nicht so zielführend, wo jetzt Langlauf eh im Fernsehen oder auch in Deutschland nicht so den Stellenwert hat, macht das Ganze noch ein bisschen unattraktiver, weil man sieht ja gut, da sind nur 20 Hansel am Start.
Gibt es eigentlich auch eine Karenzzeit? Oder weil, wenn man jetzt da an Radsport denkt dann und an die Sprinter, dann bei einer Bergetappe, da schauen die einfach, okay, die Karenzzeit ist so und so viele Minuten, haben sie Zeit, länger zu brauchen. Und gibt es ja dann auch Athleten, wo sie denken, okay, ich laufe jetzt einfach entspannt und dann teile ich mir den Anstieg so ein, dass ich nicht voll sterbe?
Ja, du hast...
Darf nur einen maximalen Rückstand habe.
Genau, der variiert auch ein bisschen von Distanz zu Distanz. Also im Sprint hat mir gerade am Anfang 1-2 Kollegen im Team, die das gerade so geschafft haben, den Produkt zu überstehen, die hätten eigentlich, wenn es blöd gelaufen wäre, eigentlich an Tag 1 fast heimfahren müssen. Im Sprint, ich weiß nicht genau auswendig, wie es sind, aber es sind immer so plus minus 20%, die man Rückstand haben darf. Und das variiert dann ein bisschen, ob es jetzt eine lange Distanz war oder eben ein Sprint. Und das ist aber extrem flexibel auslegbar, wie so vieles, weil letztes Jahr hatten wir den Fall, dass ein Schanner war in Toblach, glaube ich, ein Sprint gewinnt oder extrem weit vorne ist, am nächsten Tag ein 15er oder 10er klassisch fast rumwandert.
Ja, und gerade der hat es sich nicht wirklich einteilt. Der hat halt mehr oder weniger drauf pokert, dass es so oder so reicht. Und schlussendlich hat es nicht gereicht.
Der hat einen Ruhetag gemacht eigentlich, in dem Sinn.
Ja.
Es hätte normalerweise nicht gereicht. Also der war aus der Karenzzeit raus, durfte aber weiterlaufen, weil es halt der Schanawar war und der Sprintführende. Also es ist so, ja. Vielleicht, wenn es jemand von uns getroffen hätte, wären wir rausgeflogen, der Sprintführende.
Vor ein paar Jahren gab es das mal bei uns im Team, dass einer... das Zeitlimit nicht geschafft hat in einem Skiathlon oder in einem Massenstart und der musste dann aufhören. Und das ist dann natürlich schon ja, hart bei einer Tour wie Ski.
Was würdet ihr euch denn für eine Tour des Ski wünschen? Wie soll die aussehen? Also ist es wirklich so, dass ihr sagt, weil ich meine, in den ersten Jahren der Tourgeschichte, da gab es ja bis zu 9 Etappen an 4 verschiedenen Austragungsorten. Also ist es wirklich so, dass ihr sagt, ihr wärt lieber an vielen verschiedenen Orten, dafür nimmt man halt den Reisestress in Kauf oder sind es am Ende doch irgendwie die Rennen, die man läuft, dass die vielleicht nicht so lang sind, dass man nicht da irgendwie 2x15 Kilometer drin hat oder dann noch ein Skiathlon vor der letzten Etappe?
Also ich fände es extrem cool, wenn es eine Tour wäre mit mehreren Stationen, wie jetzt mal wie so eine Tour de France angelehnt, aber dann halt natürlich so Stationen, die jetzt nicht irgendwie 500 Kilometer auseinander sind, wo einfach vom Reiseaufwand fast nicht möglich sind, auch für unsere LKW-Fahrer vom Materialtruck, sondern das sind halt, keine Ahnung, so Orte sucht wie Lenzerheide, Davos, Oberstdorf, so alles, was im Umkreis von, sagen wir mal, 2 Stunden oder sowas, 2,5 ist, weil dann ist es absolut durchführbar. Dann hat man mehrere Stationen, mehrere Strecken und dann ist es auch wieder eine Tour de Ski. Und was ich auch ganz extrem wichtig fände, dass jetzt haben wir uns vor 2 Jahren oder sowas die Gleichberechtigung eingeführt, dass Männer und Frauen gleiche Strecken laufen, dass dann in der Tour de Ski auch wirklich die Streckenlängen abgefragt werden, auf die man sich geeinigt hat und nicht auf einmal wieder 15 Kilometer reinkommt, wo es nie gelaufen wird eigentlich und nur in der Tour dann auf einmal kommt. Und dass da so ein bisschen das Programm einfach so das abgefragt wird, was einfach in einem WM-Jahr was ein bisschen Quali-Kriterium ist, weil zum Beispiel jetzt ein 10er klassisch Einzel, wo sich auch viele Norweger qualifizieren müssen oder können für Trondheim für den 10er Einzel, der da stattfindet. Du hast eigentlich im Endeffekt zwei Rennen im Jahr, wo du dich qualifizieren kannst. Das ist ganz am Anfang von der Saison und einmal kurz vor der WM. Und ansonsten gibt es keine 10er Einzel.
Klassisch,
was aber ein Hauptbestandteil von der WM ist, finde ich halt extrem schade, wenn dann wird ein 15er Massenstart gemacht, wo nie gelaufen wird, wo völlig Harakiri ist. Gerade in Tobler auf der Strecke, weil es ja so gefährlich ist mit der Abfahrt, wo es dann wieder zusammenschiebt und. Und einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit Hirn und Verstand die Tour geplant wird, weil man will auch emissionsarm wie möglich durchkommen. Dann kann ich nicht sagen, jetzt startet man in Davos, fahren dann nach Toblach, dass man dann wieder, keine Ahnung, auf Oberstdorf fährt, sondern dass man das so ein bisschen stationsweise nacheinander wegplant. Das finde ich extrem wichtig.
Pia, wie geht's dir damit?
Ja, eigentlich sehe ich es genau gleich wie der Janusz gerade. Ich glaube, wenn man das ein bisschen logisch planen würde, dass die Fahrstrecken nicht so lang sind, irgendwie, dass das halt geografisch passte. Und ich glaube, gerade so für die Sprinter dieses Jahr, ein Sprint als Start und dann drei harte Distanzrennen. Ich glaube, das ist dann halt für viele Sprinter auch, dann sagen sie halt gleich, ja, nee, das machen sie dann nicht mehr mit. Ihnen reicht es so. Und ich glaube, da sollte man schon auch irgendwie schauen, dass die Sprinter das auch nur bis zum Schluss durchziehen. Und drum, glaube ich, wäre schon vielleicht besser, wenn in der Mitte nochmal irgendein kürzerer Wettkampf wäre, halt ein Einzelrennen, 10 Kilometer. Ja.
Ja, so wie es eigentlich vor 2 Jahren oder sowas war es eigentlich ideal, weil du hast halt extrem spannende Rennen gehabt, auch mal mit einem 10er Einzelner oder mit einem 10er Einzel, wo einfach so ein bisschen auch die Tür auflässt für Leute, die jetzt nicht ultra stark sind auf 20 Kilometer. Weil auf einem 10er Einzel kann auch mal, wenn es eine coole Strecke ist oder wenn die einem liegt, kann auch mal ein Sprinter wirklich ein Top-Ergebnis machen. Und dann bleibt es halt alles so ein bisschen kompakter. Weil jetzt auch gerade
in der Gesamtwertung hat man ja riesige Abstände zum Teil. Und ja.
Auch wenn du in Val di Fiemme dir mal nüchtern, ich glaube, das Skiathlon warst bei den Mädels, dir betrachtest, wenn du da auf Platz 6 2 Minuten Rückstand hast, ist das jetzt nicht, finde ich, kein attraktives Rennen für jeden, weder für Athlet, noch für Gesamtwertung, noch für den Fernsehzuschauer, weil bei uns Männer steuert mit 2 Minuten Rückstand bis Platz 40 und bei den Damen warst halt Sechster. Das ist schön, sie so ein bisschen.
Jojo-Effekt.
Genau.
So ein bisschen, ja, wo sich immer so ein bisschen widerspricht. Man will ein attraktives Gesamtpaket, sage ich mal, mit spannenden Gesamtwertungen, aber im Endeffekt, so spannend war es dann nach so einem Rennen nicht mehr.
Aber was hat die Tour für euch für einen Stellenwert? Weil eigentlich soll sie ja schon eigentlich so mit das Wichtigste sein. Aber so von mir, also von meiner Wahrnehmung ist, dass es, ja, das ist cool. Und ich glaube so, wenn man da ganz weit vorne ist, kriegt man auch viel Preisgeld. Aber sonst, also jetzt weder Zuschauer noch irgendwie vom Flair jetzt, wenn man das jetzt so im Fernsehen anschaut, hat das jetzt nicht so einen krassen, macht das jetzt nicht so einen krassen Eindruck, wie wenn man jetzt das mit der Vierschanzentournee oder mit einem Großereignis vergleicht. Aber eigentlich soll es ja, und hätte wahrscheinlich schon auch das Potenzial, dass es sowas richtig, dass einfach was richtig Besonderes ist.
Ich glaube, ohne eine WM oder Olympia, also wenn das dann nicht wirklich die Tour des Ski, das Highlight vom Jahr, dann bereiten sich da, glaube ich, auch einige nochmal mehr drauf vor. Und ich glaube, dann hätten es auch mehr durchzogen. Dann ist es schon sehr wichtig. Und so als Anläufer kann man ja schon auch stolz sein, wenn man mal Tour des Ski beendet hat. Aber so dieses Jahr, finde ich, hat man schon gemerkt, ja.
Das Ding ist, dass gerade für uns deutsche Langläufer die Tour des Ski eigentlich so mit das Ereignis schlechthin ist eigentlich, weil du hast die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, hast du die meisten Leute, die vor dem Fernseher Wintersport schauen, und da haben wir für unsere Verhältnisse ja extrem hohe Einschaltquoten, weil die Leute halt dann doch am Fernseher hocken und da auch mal Bob und Rodeln und sowas durchläuft und dann mit Langlauf auch schaut. Von dem her wäre es eigentlich cool, wenn man es in Deutschland hinbringen würde, dass man zumindest wieder Station hat bei uns. Weil dann hätten wir auch die Möglichkeit, dass auch mal vielleicht wieder 200 Zuschauer an der Strecke sind und nicht nur 50 Betreuer.
Zuschauer war schon wenig.
Ist die Tour eigentlich für uns, auch für die Außendarstellung, extrem wichtig. Aber so richtig, also für uns Athleten, sagen wir mal, aus Athletensicht, aber so richtig angenommen wird es oder wertgeschätzt in der breiten Bevölkerung wird es nicht, weil wenn ich jetzt sehe, was heute wieder in Oberhof oder gestern in Oberhof beim Weltcup von der Biathleten los ist, wo sich einfach 15.000 Leute auch bei Piss und Nebel ins Stadion stellen, dann ist natürlich schade, ja, aber ja, es wäre cool, wenn es so ein bisschen dann natürlich vom Programm auch interessanter wäre für Zuschauer und nicht, du hast einen Skiathlon in Val di Fiemme, wo halt die Mädels eigentlich beim Massenstart einzeln ins Ziel kommen und nicht als Masse.
Aber das ist ja in Val di Fiemme sind ja generell nie viele Zuschauer. Also da waren auch bei der WM 2013, da waren extrem wenige Zuschauer. Und wenn wir da Weltcup hatten, das war immer, also ich habe es immer saugern gemacht und aber eigentlich alle Athleten fahren gern nach Val di Fiemme bei uns, aber da waren zum Teil vielleicht 100 Zuschauer. Also das, man kriegt das da aber vor Ort gar nicht so richtig mit, dass da irgendwie Weltcup ist von uns oder so. Also da, das wurde da auch gar nicht so beworben. Von dem her ist es jetzt auch nicht jetzt so, nur wenn man das Fernsehbild sieht, halt auch nicht der Ort, wo man dann viele Zuschauer rechts und links sieht. Weil in, ich schätze mal, so wie jetzt in Toblach waren es jetzt auch nicht so viele, aber ich glaube, vor ein paar Jahren war mal in Konya, glaube ich, Weltcup auch, oder? Und da war es ja richtig cool, oder? Da waren richtig viele Zuschauer.
Da waren wir beide nicht, oder?
Doch, ich war in Konya, aber ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber zum Beispiel nächstes Wochenende sind wir in Les Rues in Frankreich.
Ja.
Und da sind zum Beispiel extrem viele Zuschauer.
Das ist zwar ein Ort, wo relativ wenig Athleten cool finden, aber das sind die Zuschauer zumindest. Ja. Voll hyped und damit die Franzosen mit einer Kettensäge ohne Schwerter, wo brutal Stimmung an der Strecke ist. Das ist eigentlich, ja, das ist richtig cool.
Sowas ist dann natürlich schon cool, aber gerade da ist Tour ganz weit entfernt. Okay, am letzten Tag, am Final Climb, war schon was los. Aber sonst die Tage davor war es eher mau, ja.
Final Climb hast halt auch viele Leute, sag ich mal, die so entweder Familienangehörige sind von Athleten oder da aus dem näheren Umfeld, die sich einfach mal live anschauen wollen, weil das kannst du dir nicht im Fernsehen nicht vorstellen, wie so eine 30% Rampe im Skihang aussieht, wenn da Langläufer hochlaufen. Von dem her ist der eigentlich recht gut besucht meistens und auch spannend. Aber es ist schon nicht, es ist auf der anderen Seite ja nicht zwangsläufig, dass man es in Val di Fiemme macht. Man kann ja auch, keine Ahnung, am Feldhorn irgendwo hochlaufen. Und da hätte vielleicht ein bisschen mehr deutsches Publikum noch da, was sicher interessant wäre. Aber ich glaube, so eine Veränderung kriegen wir nicht mehr mit.
Die Zuschauer haben auf jeden Fall sehr lange was von den Langläufern bei den 30%. kann man sie lang beobachten.
Ja. Bis sie lang leiden sehen.
Wie steht ihr generell zu diesem Final Climb? Also braucht's den? Findet ihr den gut? Ist das Langlauf, blöd gesagt?
Also es ist auf jeden Fall auch wieder ein komplett anderer Wettkampf und sieht man ja schon auch, oder man sieht es ja schon auch, dass da ein bestimmter Typ an Langläufer meistens vorne ist. Aber ich finde, das gehört irgendwie zur Tour de Ski dazu. Das macht man schon immer und von daher.
Es macht zwar, wenn du selber lauschst, relativ wenig Spaß, aber im Nachhinein ist es ist schon richtig cool.
Ja.
Es ist einfach was Besonderes. Es ist so eine ganz komische Atmosphäre beim Einlaufen vor dem Final Climb, weil irgendwie jeder ist so total durch von der Tour. Jeder weiß aber, was kommt. Und eben, ja, du siehst einen Teil Athleten einfach nur dastehen und so ein bisschen in die Gegend rumschauen. Die laufen sich gar nicht mehr warm, sondern die sind halt da. Dann siehst du welche, die sind extrem heiß auf den Final Climb. Die machen nochmal richtig eine Auftakterwärmung. Vorm Start, es hat was einfach, es ist was Cooles, was Besonderes, was auch, ja, du kannst einfach als Laie nicht, du kannst dir nicht vorstellen, dass du da hochlaufst mit langen Ski, weil ab und zu sind auch mal Skitourengeher, die schauen bei uns zu, die sind halt, die probieren dann oftmals das Tempo mitzugehen, aber die haben keine Chance, das ist ungefähr so, wie wenn ich mit dem Rennrad am Stellwier probiere, mit einem Tour de Force-Fahrer hochzufahren, das ist einfach utopisch. Und nee, es ist einfach was Besonderes, macht zwar, wie gesagt, im Endeffekt im Moment keinen so Spaß zum Hoch zum Laufen, wenn du, es sei denn wahrscheinlich, wenn du Top 3 bist, macht es auch das Spaß. Dann macht ziemlich alles Spaß. Aber jetzt so ist, ja, es gehört zu der Tour.
Ja, ich glaube, das sollte schon erhalten bleiben, weil das irgendwie so, das gibt's halt schon immer.
Das ist ja auch das Bild, was man im Kopf hat, wenn man an Tour de Ski denkt, so, wie man da, wie die, wieder um diese Kurven rumtreten wird und alles am Körper immer schwerer wird.
Ja.
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, wo man vielleicht Langlauf ein bisschen Ja, das hat so ein bisschen Bekanntheitsgrad auch bis Flachland Deutschland, vielleicht mal bis NRW hoch, dass auch die Leute wissen, wenn die Tour de Ski ansteht, ja gut, das ist ja das, wo die Langläufer einen Skiang hochlaufen. Mhm. Von dem her, das muss auf alle Fälle drin bleiben.
Das heißt aber auch mit der Anzahl der Male, die man da hochläuft, ihr seid ja schon ein paar Mal da hochgelaufen, wird es nicht schöner?
Es wird nicht schöner und vor allem wird es nicht einfacher.
Wird auch nicht kürzer, weil oftmals, wenn man eine Strecke in- und auswendig kennt, dann weiß ich ganz genau, was kommt, aber beim Final Climb weißt du nie, weil du entweder einen super Tag hast oder keinen guten Tag. Und dann wird auch das erste Flachstück, bis es dann endlich mal steil wird, kann dann auch relativ lang werden, wenn du weißt, jetzt wird es gleich richtig steil. Also es ist so, die Tore sind ja auch ein bisschen unterschiedlich immer gesteckt. Also du hast manche Jahre, wo die Quertraversen richtig flach sind. Und dann hast du aber auch, so wie es dieses Jahr war, wo es war einfach nicht flach, weil das nächste Tor war weiter oben gesteckt. Und nicht auf gleicher Höhe quasi, wo du so bist. Du hattest einfach keine Pause, sonst ging die ganze Zeit steil hoch. Und ja, keiner weiß so richtig, was abgeht. Und von dem her, ja, mehr Spaß macht es auf keinen Fall von Jahr zu Jahr.
Wie blickt ihr beide sportlich auf diese Tour? Ich meine, Pia, du hast den Final Climb als 11. beendet. Das war ja auch dein zweitbestes Karriereergebnis, wenn ich recht drüber nachdenke.
Ich war wirklich eigentlich voll zufrieden. Gerade der Start war eher etwas zäh, die ersten zwei Tage in Toblach, aber so über Weihnachten haben wir doch nochmal ein bisschen mehr trainiert und ja, danach fällt es mir meistens immer ein bisschen schwer, wieder so in Wettkampf reinzukommen. Und ja, mein Ziel war schon irgendwie nochmal Top 15 in der Gesamtwertung zu schaffen und von daher bin ich wirklich voll zufrieden, wie es gelaufen ist, ja.
Ja, bei mir eigentlich auch. Ich habe ein bisschen Pech gehabt, gerade mit dem Weltcup-Auftakt in Ruka, wo es war einfach ein Neuschneerennen, wo es bei mir geschneit hat und dann irgendwann, wo ich im Ziel über aufgehört hat mit Neuschnee, wo es dann ja ein bisschen bitter war, weil ich denke, dass es ein Top 10, Top 15 Ergebnis geworden wäre. Von dem her, das hat mir so ein bisschen gefuchst, weil da hätte ich einfach gern schon eine halbe WM-Quali zumindest gehabt. Und dann hat ist so ein bisschen dahin plätschert die Saison von den Ergebnissen und von dem her bin ich mit Toblach, gerade speziell mit 16, 17 und 19 im Prolog dann in Val di Fiemme, ja, schon sau zufrieden, weil man sieht einfach, dass man wieder, oder was man einfach kann. Und wenn es dann ein guter Tag ist, dass du auch mal in den Top 10 laufen kannst, weil das nicht unerreichbar weit weg ist. Von dem her, klar, ich war es für uns beide eine ziemlich gute Tour.
Was sagt ihr zu den Strecken?
Val di Fiemme.
Ja. Ist ja auch eine große Diskussion und.
Ja, zu also Recht.
Also eigentlich gibt es ja, also ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber es gibt ja eigentlich klare Regeln, oder, von der FIS? Und die wurden da ja jetzt ziemlich überschritten, oder?
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Also es ist wirklich eine anspruchsvolle Strecke. Also es war ja nur lang nicht alles fertig. Da gibt es ja auch irgendwie einen Streit drum. Drum war ja unser Skiathlon, ich glaube, nur auf den Skating-Strecken. Ja, aber ich glaube, also ich fand, das größere Problem waren fast die Abfahrten, weil so gerade mit Guslagau an die Bedingungen, aber die Kurven waren wirklich komplettes Eis und das dann mit Klasse-Ski, muss ja dann schon nochmal ein bisschen vorsichtiger laufen. Und gerade wenn Damen-Massenstart, es gibt immer welche, die dann von oben bis unten einen Pflug reinhauen und dann, wenn man dahinter ist, hat man keine andere Chance, wie das auch zu machen. Und ja, ich glaube, da hoffe ich, dass sie das gesehen haben und dass sie da vielleicht mal irgendwas ändern.
Also ich finde mal grundlegend sind die Strecken, wie sie jetzt angelegt haben, richtig cool. Also sie macht gar, glaube weniger Athleten, die gesagt haben, das ist eine richtige Scheißstrecke. Also sie sind schön angelegt. Aber sie sind, ich finde, an einigen Punkten sind sie extrem, also sie haben eine extreme Selektion drin, weil du einfach brutale Anstiege drin hast. Was, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ganz normal. Aber dann wird eigentlich gerade der Sprint, der sicher extrem anspruchsvoll ist, wird dann aber eigentlich nicht im Anstieg entschieden, sondern wenn es so gerade Richtung Halbfinale, Finale geht, wird er von der Positionierung in der Abfahrt entschieden. Und das hat halt, finde ich, mit Langlauf nichts zu tun, wenn man sagt, der schnellste Ski gewinnt oder der bestpositionierte vom Windschatten, sondern da gewinnt dann oft oder vielleicht ein Kleber kann es von vorne fahren, aber der Rest vom Feld kann das einfach nicht von Position 1 fahren. Das hat man beim Pellegrino gesehen im Finale. der mit Vorsprung in die Abfahrt reinfährt und dann unter als Vierter rauskommt. Ich finde, das ist nicht Sinn und Zweck von einer Olympiastrecke, die zuvor eigentlich, man meint, dass sie extrem selektiv ist, aber im Endeffekt wird es ein absolutes Taktikrennen, wenn du einmal betrachtest, dass die Mädels sogar schon mal Stehversuche in Viertel- und Halbfinale hatten, dann ist das, finde ich, für Olympia ein katastrophales Zeichen, wenn Leute einmal im Jahr Wintersport einschalten und ein Langlaufrennen sehen und da stehen sechs Mädels am höchsten Punkt von der Strecke und schauen sich an.
Ja, weil Fakt ist, wer dort als erstes in die Abfahrt fährt, der gewinnt den Sprint niemals.
Genau.
Also gerade die Zielgerade haben sie, glaube ich, auch nochmal einen Tick verkürzt.
Die ist ungefähr so 40 Meter kürzer nochmal.
Und das begünstigt es ja dann auch nur. Also es war jetzt dieses Mal schon sehr krass, dass wirklich die Nationen vorne waren, die einen Überski an dem Tag hatten. Und du, also es gab ja auch die Versuche, dass jemand an dem letzten langen Berg versucht hat, wegzukommen, aber keine Chance, wenn dann dahinter jemand war mit einem superschnellen Ski, der hat dann halt die Person wieder auf der Zielgerade eingeholt. Und ich glaube, das ja, ist ja eigentlich nicht der Sinn von dem Sprint.
Ja, das Ding ist auch, wir hatten jetzt wir hatten kompakte, schnelle Bedingungen, aber es war jetzt kein Eis oder sowas. Wenn es jetzt da vorher am Vortag reinschifft und du hast ja ein kompletter Eiskanal an Spur, dann fährst du wirklich, ich sag, bis 25 Meter oder sowas vom Ziel in der Hocke. Und das ist halt was bei uns ein absolutes No-Go ist, weil das kennt man vielleicht vom Biathlon in Pokljuka, wo die Leute in Daferzock ins Ziel gehen, aber das hat halt mit Zielentscheidungen nichts mehr zu tun, weil bei uns auf der Zielgerade geht meistens noch recht viel. Das ist auch das, was es ausmacht, gerade im Sprint. Und auch für Teamsprint und Staffel gewinnt dann vielleicht nicht an dem Tag der beste Athlet, sondern der halt den geilsten Ski hat und vielleicht oben 10 Meter oder 5 Meter Lücke hat und damit Wind, Schatten und Geschwindigkeitsüberschuss vorbeischießt.
Ja, eigentlich gibt es doch da auch Regeln. Also ich weiß, dass mein Oberstdorf die Runde ändern musste für die WM, weil man da ja auch aus der Abfahrt, da ist man nach dem Burgstall über die Brücke drüber gefahren und dann ins Ziel. Und das hieß es, dass man das nicht mehr darf, aus der Abfahrt ins Ziel zu kommen. Deswegen hat man ja da diesen letzten Anstieg noch.
Wenn man jetzt Oberstdorf weiß, war alles halb so schlimm wie das in Waldifemme.
Ja.
Also wirklich, halt so schlimm, weil man hat eigentlich früher, war ja die Sprintrunde ein bisschen anders, da hat man minimal weniger Schwung und man hat noch mehr Zielgerade gehabt. Jetzt hat man mehr Schwung, plus eine kürzere Zielgerade, also eigentlich so the worst case.
Ja, also das verstehe ich nicht, weil ich weiß nur genau, was das für ein Drama bei uns war oder halt, wo sie alle aufgeregt haben. Ja, das kann es doch nicht sein, dass man unsere Runde da jetzt ändern muss, weil man aus der Abfahrt ins Ziel kommt. Dann hat man ja extra nochmal einen neuen Anstieg am Schluss. Wenn man mitten die Runde reingemacht. Deswegen ist es eigentlich komisch, dass es da jetzt geht so.
Ja, ich bin wirklich auch mal gespannt, ob sie noch was ändern. Also, weil gerade auch manche Abfahrten und Kurven, wenn du die Kurve nicht gekriegt hast, dann warst du auf der Gegenfahrbahn eigentlich.
Also du wärst quasi mit einem Sturz, hätte ich erstens, also gerade nach dem ersten Anstieg war am höchsten Punkt eine 180-Grad-Wende, dann gegensetzt die Abfahrt. Und wenn es da jemand wirft, dann räumt er erstens ein paar Betreuer ab und zweitens schießt er dann, wenn es blöd läuft, ins Feld, das halt, wenn es auseinanderzogen ist, nur dir da genau entgegenkommt. Ja. Das waren so ein paar Dinger drin, wo man sagt, hä, erstens sind keine Betreuer da, die Strecke so ein bisschen präparieren mit einem Rechen oder so, wo das Eis ein bisschen bricht. Da war einfach niemand da, der das so ein bisschen kontrolliert hat. Und es war da auch nichts abtrennt, nichts abgesperrt. Also wenn da kann unter Umständen was richtig Beschissenes passieren. Und das war so ein bisschen...
War noch nicht alles fertig.
War sehr italienische Verhältnisse, sage ich mal.
Zu diesem Hügel in Oberstdorf noch. Ich habe vor 2 Jahren meine Bachelorarbeit über den Langlauf geschrieben. Genauer gesagt darüber, wie sich der Langlauf in den letzten 40 Jahren an die Logik der Massenmedien angepasst hat. Und ich habe da eben auch untersucht, wie sich die Loipen in den letzten Jahren an die Fernsehlogik angepasst haben. Und der Fidel Joas hatte mir damals zu dem Hügel in Oberstdorf erklärt, dass die FIS eben von denen gefordert hat, den zu entfernen, dass eben der Zielbereich für den Zuschauer attraktiver wird. Aber was kann man denn da noch machen in Waldifema? Also gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten, Dinge zu verändern?
So wie die Strecke jetzt angelegt ist, nicht mehr eigentlich.
Hm.
Du kannst die Strecke vielleicht andersrum laufen, aber im Endeffekt ändert es nichts, weil die finale Abfahrt, die war ja davor auf der alten Strecke auch schon drin. Von dem her, du könntest höchstens vielleicht das, ja, die Sprintstrecke ein bisschen weitläufiger anlegen, dass du halt mit weniger Schwung oder dass die Zielgerade einfach länger wird. Aber im Endeffekt, es ist schon im Großen und Ganzen richtig cool angelegt. Also wenn du auf der Zuschauertribüne warst, hast du eigentlich 2/3 vom Rennen gesehen, weil einfach alles in Sichtweite war. Das war tipptopp und du hattest ja auch auf der Distanzrunde 1-2 Punkte, wo du einfach das ganze Rennen gesehen hast, weil das ist so ein bisschen, sag mal, wie ein 8 angelegt, dass du immer wieder am gleichen Punkt vorbeikommst. Das ist tipptopp.
Aber da, deswegen ist halt auch nicht mehr auch viel Platz da, um die Runde zu ändern. Weil gefühlt schon jeder Zentimeter mit Runde bedeckt ist. Aber
Man müsste halt schaffen, dass der Anstieg, der letzte, so hart und so, also entweder so lang und steil oder halt so hart ist, dass man halt auch wegkommen kann.
Also er ist eigentlich genauso hart. Also er ist ultra lang, wenn man sich, also ich habe mich beim Mädelsprolog, habe ich mich gerade warm gemacht und da hast du dir dann so die weltbesten Sprinter angeschaut, das sah einfach aus wie ein 10er Distanz, weil der Berg so lang und einfach kerzengerade hoch ist, dass du denkst, da gibt es jetzt meilenweite Unterschiede. Aber im Endeffekt
widerspricht sich ja dann.
Ja, genau. Im Endeffekt ist halt die Weltspitze so eng beieinander, dass bei uns der Sprint geht halt mit, keine Ahnung, sind die Top 30 sind in 8 Sekunden oder sowas auseinander. Bei einer Laufzeit von 2,40 rum. Ich glaube, du kannst im Endeffekt den Anstieg gar nicht selektiv genug machen, dass du die Abfahrt entschärfst, weil die einfach so lang und ausfahrend ist auf die Zielgerade. Du hast ja da kurz vor der Zielgerade nochmal ein kleiner Schnapper, wo es dann auch nochmal der erste richtig einbremst eigentlich und der Windschatten von hinten nochmal mehr ausmacht. Du kannst die Sprintstrecke nicht mehr selektiver machen, dass du den Effekt nicht hast. Da sind sie so ein bisschen, haben sie ein bisschen an die Wand gefahren, glaube ich, das Ding.
Ich kann mich auch an ein Rennen von mir erinnern. Da waren wir, glaube ich, zu 17 auf der Zielgerade in Predazzo. Also da gibt es so ein Bild von vorne, wie der Zieleinlauf war. Kann man ja vielleicht mal noch die Story oder so machen auf Instagram. Das war, also
sieht aus wie ein Photoshop.
Ja, nee, es sind halt einfach, als wären wir gleichzeitig gestartet. Das war echt wild.
Ja, bin ich mal gespannt, ob es da noch Veränderungen gibt. Ja, haben sie jetzt ja nur Zeit.
Wie steht ihr generell zu dieser Entwicklung höher, schneller, weiter? Also ist da irgendwann nicht auch eine Grenze erreicht? Natürlich gibt es eben diese Richtlinien. Ich weiß, dieses Jahr hat es wohl irgendwie, wurden die wohl nicht so berücksichtigt, keine Ahnung. Wo liegt da die Zukunft?
Das ist eine gute Frage.
Ja, höher, schneller, weiter ist halt irgendwo limitiert, weil das ist ja eine Alpe Chermes, wie langsam im Endeffekt da der Langlaufsport abgeht. Von dem her, du kannst jetzt nicht irgendwie noch einen Skihang einbauen, weil das ist selektioniert. Im Endeffekt muss man es auch ganz klar so betrachten, dass jetzt mal die Abfahrt aus 8 Klassen gewinnt in der Regel doch immer der Beste. Egal, ob die Fläche, ob das jetzt eine flache Runde ist, wie du in Toblach hast mit der Touriloipe oder eine selektive wie in Val di Fiemme. Im Endeffekt kann man jetzt sagen, im letzten Jahr bei uns in Amundsen wird dieses flache Ding genauso gewinnen wie eine selektive Runde. Genauso wird ein Klebo einen flachen Sprint gewinnen, genauso wie eine selektive Runde. Und da muss man die irgendwo dann sich auch mal hinterfragen, ist so eine Strecke wie in Peking letztes Jahr bei Olympia, wo es einfach, das waren einfach utopische Berge. Es war total, also für uns Sportler war es ein Kraus zum Laufen, weil es einfach utopisch lang war. Und ich glaube, für den Fernsehzuschauer war es ultra langweilig, weil es einfach, das hat einfach keine Dynamik mehr und nichts. Weil du kannst halt bei uns die Strecken einfach nicht einschätzen, wie steil ist es jetzt da wirklich als Laie. Und von dem her muss man sich da schon so ein bisschen klar sein, dass je höher, schneller, weiter das alles wird, das ist nicht unbedingt von Vorteil für unseren Sport, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt der Skiflug-Weltrekord vom Kobayashi ultra, also das ist ein geiles Bild und es macht geile Aufnahmen und das ist jetzt nicht zutreffend für einen Langlaufsport, weil es bei uns dann einfach irgendwann als Laie extrem langweilig wird, da zuzuschauen, wenn da die Langläufer reihenweise an einer Wand irgendwo krepieren. Von dem her, ja, ich bin kein Fan von höher, schneller, weiter, sondern es muss einfach attraktiv bleiben. Und es muss auch so sein, dass auch mal schwächere Nationen mit einem guten Tag, finde ich, vorne reinstoßen können, weil dann ist es auch wieder für die Skandinavier interessant. Weil dann kann es halt auch mal sein, dass jetzt wir Deutsche sind ja mittlerweile so ein bisschen ja in Reichweite, immer zu denen, die sind nicht utopisch weit weg oftmals. dann kann es halt auch mal sein, dass ein deutscher Athlet oder ein Schweizer Athlet oder wer auch immer auf dem Podest steht und nicht nur immer Norweger oder sowas. Von dem her sollte man das, finde ich, einfach für die breite Masse zugänglich machen und nicht immer nur noch selektiver, noch weiter hoch.
So, so ein bisschen Taktik gehört ja auch dazu. Also Langlaufen ist ja nicht nur, sonst könnt ihr ja nur Einzelstart machen. Es gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man das dass auch mal so Fehlentscheidungen einen anderen gewinnen lassen. Oder wenn man im richtigen Moment aus dem Windschatten rausgeht oder sowas. Das gehört ja auch dazu.
Das ist eigentlich genauso wie bei einer Tour de France auch. Weil immer höher. Im Endeffekt gewinnen Pogacar auch die Tour de France, wenn sie noch weiter hochgeht. Oder ein Vingegaard. Aber das macht es für die breite Masse nicht unbedingt attraktiver.
Ja, und mehr Spaß macht es ja auch nicht.
Ja, sonst können wir auch zum Skimountain gehen lassen. Also wenn ich höher will, dann kann ich auch dahin. Dann brauche ich keine Langlaufski. Von dem her, so ein bisschen attraktiv soll es einfach bleiben.
Und der Sport sieht ja wirklich nicht attraktiv aus. Das ist meine Meinung. Ich kann mir das nicht anschauen.
Ja, aber im Endeffekt ist klar, was ich meine, oder?
Was glaubt ihr generell, wo geht oder wo kann der Langlauf denn in den nächsten Jahren noch hingehen? Weil ich meine, es ist ja jetzt, also in den letzten Wintern schon einiges passiert, gerade natürlich, was Punktesysteme angeht, was auch die Entwicklung von den Rennformaten angeht. Was kann da noch kommen?
Ist ganz stark abhängig, wo der Schnee in den nächsten Jahren hingeht. Weil auch bei uns ist natürlich der Klimawandel ein extremes Thema, weil es gibt eigentlich keine Weltcup-Strecke mehr auf der Welt fast, die ohne Kunstschnee geht, selbst in Skandinavien. Und von dem her ist, glaube ich, das der entscheidende Faktor, was in der nächsten Zeit passiert.
Ja, aber auch wenn ihr jetzt dran denkt, es wird ja auch viel diskutiert oder wie kann es weitergehen, weil so eine Übermacht von manchen Nationen halt herrscht. Mich jetzt hier zu dem Thema hier Privatteams, was ja schon immer mal wieder, man sieht es ja auch, es gibt ja das Team Akadeli, was jetzt auch schon ein paar Athleten von kleineren Nationen unterstützt. Aber ich glaube jetzt mal, für viele aus Deutschland wäre wahrscheinlich dann der Langlaufsport relativ früh vorbei gewesen, weil man halt nicht unter den besten 30 oder 40 ist, wenn halt die ganzen Norweger und wenn man jetzt Russland noch dazu nimmt, gibt es ja so viele Russen, Norweger, Schweden, Finnen, dass dann halt wahrscheinlich schon mal früh für die kleinen Nationen wahrscheinlich vorbei ist. Oder wie steht es jetzt zu dem Thema Privatteams? Oder wenn man so ein bisschen das mit dem Radsport vergleicht und dann quasi, wenn es dann mehr um Teams geht und nicht um Nationen.
Ich glaube, dass es trotzdem bei den Nationen bleiben wird bei uns. Also so das Akadeli-Team, ich finde schon beeindruckend, was die halt so in den letzten Jahren einfach aufgestellt haben und was die auch, sind ja schon richtig gute Athleten, aber so prinzipiell sind ja eher so Athleten in dem Team, gerade die Briten und die Patricia Aiduka zum Beispiel, die halt in ihrem Land nicht so gefördert werden und die brauchen dann halt die Unterstützung aus so einem Privatteam.
Ja, da die zwei Briten, die schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren in Norwegen leben. Ja. Das sind eigentlich so halbe Norweger.
Aber trotzdem brauchen die halt die Unterstützung aus so einem Team, weil die ja von ihrem Land aus eigentlich nichts haben. Aber ich glaube, das ist für die Masse schon eher.
Das Ding ist, dass es bei uns in Deutschland in der Form einfach nicht durchführbar ist, weil Langlauf ist kein Radsport und kein Fußball. Du hast jetzt da nicht ich glaube jetzt nicht, dass Telekom oder sowas Bock hätte, ein Langlaufteam aufzubauen, weil es ist kein Werbeträger und es hat zu wenig Reichweite für. Dass es für Sponsorings extrem attraktiv ist. Das ist ja beim DSV, wo sich immer mehr Leute zurückziehen, nicht nur aus dem Langlauf. Und von dem her, ich glaube, das ist, also Privatteams ist ganz klar ein Thema für Skandinavien, weil einfach noch relativ viel Geld da ist und auch viel Sponsoren, aber bei uns keine Chance.
Für Marathon, Ski Classics, da sind viele Privatteams, ja.
Da sind viele Privatteams, aber auch da sind die deutschen Teams, das ist Team XC-Ski, wo da ein paar Mark 50 und ein paar Rennski reinlegt. Und der Rest ist ein Bing Thomas, der bei uns das relativ professionelle macht seit ein paar Jahren. Der ist irgendwo in Tschechien in einem Team. Also der ist auch nicht in Deutschland in einem Team. Von dem her, da haben wir in Deutschland einfach zu wenig Stellenwert, dass da irgendwie was in die Richtung gehen könnte, glaube ich.
Ja.
Und jetzt wird es ja auch wieder ein bisschen bunter. Wie ihr schon sagt, ihr seid nicht mehr so weit weg von den Skandinaviern. Wenn man das sieht, speziell jetzt bei den Mädels bei euch, also da ist ja das deutsche Team mit das beste Team eigentlich so international. Also da ist mir jetzt ja auch nicht mehr, dass es jetzt nur Norwegen, Norwegen, Norwegen ist. Also es entwickelt sich ja schon auch wieder ein bisschen
voll in die andere Richtung. Bei uns Männer auch, wir haben jetzt mehrere Rennen gehabt seit Saisonbeginn, wo wir nach Norwegen, wenn man die vier Besten zusammenzählt, also für eine Staffel, hätten wir Platz 2 belegt hinter Norwegen. 2 oder 3. Und von dem her, das ist gerade bei einem Großereignis, wo dann eine Staffel auch stattfindet, mittlerweile für uns extrem attraktiv. Weil es einfach, die Medaille ist einfach realistisch und fertig. Und das ist das, was uns sehr, sehr positiv stimmt eigentlich. Das gesamte Team, Mädels wie Jungs.
Was sagt ihr zum Comeback von Therese Johaug? Pia, freust du dich darüber? Oder? Weil ich muss sagen, das Spannende an ihrer Rückkehr finde ich auch, dass die Norwegerinnen im Team generell wieder besser sind als die letzten Winter. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt, aber finde ich schon auch ganz interessant.
Ja, so prinzipiell. Ich hätte sie jetzt nicht braucht, vor allem nicht in dem Massenstart. Da merkt man schon, dass so von Anfang an immer ein höheres Tempo da ist. Und gerade dann zieht sich halt das Feld immer gleich auseinander. Oder auch am Ende vom Rennen sieht man dann am Rückstand, ah, okay, ja, ist halt anders wie die Jahre davor. Da fand ich, war es schon ein bisschen cooler, wenn das Feld halt ein bisschen länger zusammen war. Aber ja, finde ich schon auch beeindruckend, was sie jetzt so nach der Babypause leistet. Also ich glaube, die hat das sicher die ganze Zeit weiter trainiert. Ja. Aber ich glaube, dass sie sehr viel selber gemacht hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass das restliche norwegische Team so viel mit ihr trainiert hat und deswegen da davon profitiert hat. Ich glaube eher, dass das vielleicht individuelle Sachen waren bei der anderen. Ja.
Ansporn war es vielleicht.
Ja, vielleicht, ja, das stimmt.
Ja, ich finde es so, also jetzt gerade, wenn wir das Rennen in Val d'Isère mit den Skiathleten hören, ist mir einfach extrem schade, weil das Rennen ist eigentlich nach Kilometer 5 entschieden, was Position 1 bis 3 oder 1 bis 4 angeht. Weil es einfach von Anfang an, die hackt los und hört erst wieder am Ziel auf mit Hacken, egal wie viel Vorsprung sie hat oder nicht. Und finde ich ein bisschen schade. Und wenn man auch mal so ein bisschen nah die Geschichte von ihr betrachtet, wo sie dann doch mal auch einen positiven Dopingtest hat, keine Ahnung, finde ich es aus meiner Sicht nur ein bisschen beschissen einfach, dass sie zurück ist. Weil im Endeffekt plädiert man für einen sauberen Sport und Leute, die da so ein bisschen zumindest schon mal den Kontakt mit irgendeinem Test waren, der auffällig war, sind dann wieder zurück und auch nach 10 Jahren paniert sie immer noch so her, finde ich es halt so her. Auf der anderen Seite für sie ist natürlich schön, weil sie sieht, sie kann immer noch vorne mitlaufen. Ich finde, für die breite Mehrheit ist es relativ blöd, dass sie wieder da
ist. Das ist auch so krass. In Deutschland mit dem Test von ihr, da wären wir einfach weg. Da dürftest du nie wieder irgendwo starten. Zu Recht.
Du wärst persona non grata in der Bevölkerung, im Alltag und im Sport.
Ja.
Aber auch zu Recht, also meiner Meinung nach. Und die läuft einfach wieder mit und wird ja gefeiert zum Teil. Das kann ich einfach nicht verstehen.
Das stimmt. Ja.
So ein bisschen gerade, wir sind eigentlich auch so ein Sport, wo öfters mal was mit, weil es einfach um die reine Leistung geht, um Sauerstoffnahme und. Und dann, ja, ist es immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, wenn so jemand zurückkommt, finde ich.
Pia, hast du eigentlich eine Begründung dafür, warum du diesen Winter nochmal so einen Step nach vorne gemacht hast?
Den Sommer habe ich eigentlich die ganze Zeit gut trainiert, hatte so das Gefühl, dass alles passt, hatte nie irgendwie einen größeren Ausfall und hatte da eigentlich schon das Gefühl, dass das alles gut läuft. Aber jetzt so letztes Jahr hatten wir beide dann im Januar, hatten wir Corona und da habe ich dann schon gemerkt, dass das mich halt ein Stück zurückgeworfen hat oder ja, da danach war es dann halt eher wieder ein bisschen schwerer, wieder reinzukommen. Aber gerade letztes Jahr war der Start eigentlich auch gut. Und gerade mit unserem neuen Trainer, mit Per Nilsson, bin ich wirklich sehr zufrieden und habe halt auch immer das Gefühl, dass Trainingsplan, Absprache und das schon alles gut für mich passt. Und ja, ich glaube, das war so auch der ausschlaggebende Grund, ja.
Was steht jetzt noch an bei euch zwei, so die nächsten Wochen und im Blick auf ja, oder die restliche Saison?
Wir haben jetzt ja noch 4 Weltcup-Wochenenden bis zur WM. Und ich werde 3 noch machen und du? Auch 3.
Ja.
Genau, und dann geht es nochmal zur Vorbereitung. Die Jungs haben, glaube ich, ein bisschen einen anderen Plan, wie wir Mädels. Wir Mädels werden nach. Also der letzte Weltcup ist bei uns in Falun vor der WM. Und dann werden wir nur länger in Schweden bleiben und uns da vorbereiten und dann direkt nach Trondheim gehen. Genau, so ist das nochmal ein bisschen der Plan.
Ja, und bei uns ist es extrem unterschiedlich, ob du jetzt Distanzler oder Sprinter bist, weil die nächsten Weltcups sind so ein bisschen, gehen ein bisschen auseinander mit Sprint und Distanz. Und von dem her, ich würde auf alle Fälle jetzt in Lerus nächste Wochenende am Start sein und dann wieder in Konya. Und zwischendrin ist noch das Engadin, das lasse ich weg, weil da ist nochmal ein längerer Skater, wo ich einfach noch ein bisschen einen kurzen Trainingsblock nochmal einschiebe und den weglasse, zum ein bisschen Stress rausnehmen. Und dann gehen wir Männer, wenn dann das WM-Team steht, wahrscheinlich geschlossen nicht nach Falun, sondern bereiten uns in Toblach auf die WM vor. Und dann hoffen wir, dass wir da in 150%iger Form am Start stehen.
Das schöne Engadin wird ausgelassen.
Ja, schöne Engadin war für mich noch gar nicht immer so schön, weil ich habe da schon mal einen Wettkampf aufgegeben. Also die Landschaft ist sehr schön und hat Schokolade gut, aber die Rennen haben mir jetzt noch nicht so zugesagt.
Aber Pia, du lässt das Engadin dann auch aus oder ist bei dir ein anderer Plan?
Ich bin im Engadin am Start und lasse dann Konje aus. Das ist ja ziemlich weit weg in Italien und da werde ich dann nochmal trainieren und dort sind, ich glaube, 2 Sprints, und also ein Teamsprint, ein normaler Sprint und ein Distanzrennen geplant und da Sprint, im Teamsprint werde ich bei der WM nicht laufen, drum ist das Wochenende für mich uninteressant. Genau.
Ja. Nee, genau, und bei der WM ist ja ein klassischer Teamsprint, wo ich schon auch so mit nicht nur einem Auge drauf schiel, dass ich da am Start stehe, weil jetzt auch relativ viele Teamsprints schon gelaufen bin und ich glaube, ich bin ja kein Ultra, also kein reiner Sprinter, aber auch keiner, der da den Start verschläft. Und von dem her, ich glaube, gerade in Trondheim ist auch eine selektive Strecke, wenn man was erreichen will, relativ interessant, dass man da einen Allrounder am Start hat. Und von dem her will ich in Konya, wenn es geht, nochmal mich so ein bisschen ja, zeigen auch für den Teamsprint und auch nochmal vielleicht ein bisschen was lernen, was machen andere noch ein bisschen anders wie mir oder genau, das einfach als gutes, sag ich mal, Trainingsrennen mit Fokus auf den Wettkampf mitnehmen.
Ja, ein bisschen testen nochmal, bevor es dann richtig losgeht.
Bevor es dann vor Abermillionen Zuschauern im Grundkampf zum Showdown kommt.
Das werden wir dann sehen. Also die Ankündigungen sind ja riesig, aber in Norwegen ist ja die letzten paar Jahre auch nicht gerade mehr geworden.
Ja, extrem. Gerade wenn wir Lillehammer betrachtet, das war diese unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja. Da war gefühlt niemand an der Strecke.
Ja.
Im Langlaufland Nummer 1.
Ja, aber ich denke, das wird in Trondheim schon anders. Also.
Ja, großes Ereignis zieht dann schon nochmal.
Na, hoffentlich besser als im Planitzer.
So ja, das wird etwas anderes.
Ja.
In so einer coolen Stadt auch. Ja, also ich war ja diese Woche in Trondheim, es war schon, ja, man sieht schon da, es wird schon richtig cool, schon alles auch sehr, sehr cool aufgebaut und sehr groß und ich denke, da werden auch, das wird schon ein Skifest, da kann man schon sicher sein.
Ja, freuen wir uns drauf, dass wir uns miterleben dürfen.
Schauen wir mal, was wird, ja.
Schauen wir mal, was wird.
Bist du auch dabei?
Ich?
Ja.
Moritz und ich hatten mal überlegt, ob wir hochfliegen, aber das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe und deswegen, also ich glaube, bis jetzt eher nein, aber sag niemals nie, mal schauen. Ja.
Vielleicht ergibt es sich noch was.
Ja.
Aber dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank schon mal für eure Zeit. Sehr cool, dass ihr mal wieder da wart und jetzt schon mal viel Glück und Erfolg für die WM und natürlich auch für den für den Rest der Saison.
Ja, danke.
Danke, danke.
Ja, danke für eure Zeit und dann sehen wir uns vielleicht mal auf der Loipe die Tage.
Ja, sicher, bei dem Wetter auf alle Fälle.
So viel also zu Tour de Ski und zu Pia und Janosz. Finzi, wie geht's denn jetzt bei dir weiter bis zum Schwarzwaldpokal?
Ja, also ich bin jetzt erstmal noch daheim. Wir waren jetzt in Trondheim. Ein paar Tage zum Training, das war richtig cool, richtig winterlich. Und jetzt noch ein paar Tage daheim und dann geht's nach Schonach. Und da freut es mich jetzt auch schon richtig drauf. Es liegt wohl wieder nicht viel Schnee. Ich weiß nicht, ob sie das grüne Licht morgen bekommen von der Snow Control, aber ich glaube schon, die kriegen das hin und ja, da freut es mich jetzt auf jeden Fall drauf, dass es wieder losgeht.
Ist dir also noch nicht langweilig geworden?
Ach, langweilig wird es mir nicht. Aber in der Zeit wäre es dann doch sinnvoll, auch Weltcups zu haben.
Ja, dann drücken wir auf jeden Fall. Das heißt, wir, Moritz ist ja gar nicht da heute. Ich drücke die Daumen, viel Glück.
Danke.
Und ansonsten bleibt wie immer nur zu sagen, falls ihr irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Fragen habt, Gästewünsche, schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne eine E-Mail an team@ski.happens.de. Dann melden wir uns nächste Woche wieder. Es ist viel geplant für die nächsten Wochen. Wird Zeit, dass wir wieder konsequent loslegen.
Aber das machen wir auf jeden Fall.
Tipptopp. Dann bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.